NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir sind auf Deutschlandreise mit Carlo Levi. Heute die letzte Folge aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958. Gelesen von Thomas Saarbacher. Ja, 13 Jahre also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Carlo Levi, Italiener, in einem kaputten Deutschland unterwegs. Die doppelte Nacht im Titel meint natürlich, dass nach der Nacht der Nazis und des Krieges eben eine neue Nacht angebrochen ist, nämlich, so nennt er das in dem Roman, auch die Nacht der verschlossenen Augen und des eifrigen Arbeitens und Geldmachens. Ja, eine Nacht in der Nazi-Deutschland, im Land der Gegenwart natürlich, 1958, auf eine Art und Weise fortlebt. Ein Umstand, den der Jude, Widerstandskämpfer und Künstler Carlo Levi intuitiv schärfer wahrgenommen hat als die meisten seiner Zeitgenossen. Und das werden Sie eben jetzt nochmal feststellen in diesem letzten Teil der Lesung aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958.
Montags haben alle Museen in Westdeutschland geschlossen. Aus welchem Grund auch immer mutmaße ich, dass man diese Regel im Osten nicht befolgt, und stehe daher mittags vor dem Eingangstor des Pergamonmuseums, nachdem ich am Säulengang, dem Hof mit der Ehrentreppe und den allegorischen Statuen, die Bombardierung überlebt haben, vorbeigegangen bin. Hinter dem Tor befindet sich ein Häuschen, oder besser gesagt eine kleine windige Holzhütte. Die Angestellte mit ihrer Arbeiterjacke, die hinter einer Fensterscheibe sitzt und mit Stricken beschäftigt ist, gibt uns ein Zeichen, dass wir stehen bleiben sollen. Auch hier haben die Museen montags geschlossen, zumindest für die Öffentlichkeit, denn die Tore stehen offen und wir sehen ein ständiges Kommen und Gehen von Lastwagen, die Kisten anliefern, von Arbeitern, die sie entladen, von Aufsehern, die das Ganze überwachen und sich nach innen zurückziehen. Die kyrillischen Aufschriften auf den Kisten verraten, dass diese aus Moskau kommen. Es handelt sich um die letzten Kunstwerke, die von den Sowjets nach Berlin restituiert werden. Ein Journalist, der mich begleitet und dessen Stimme hier Gewicht hat, erklärt der Angestellten, dass dies mein letzter Tag in Berlin sei, und bittet sie, dass ich ausnahmsweise als Gefallen außerhalb der Öffnungszeiten einen ganz kurzen Blick ins Museum werfen dürfe. Sie ist sich unsicher, überlegt hin und her, lässt uns warten und entschließt sich am Ende dazu, ein paar Anrufe zu tätigen. Lange stehen wir im kalten Wind dieses Wintertages, bis hinter einem Lastwagen, der durch das Tor fährt, einer der Direktoren hervorkommt. Die Angestellte gibt uns ein Zeichen, dass wir mit ihm sprechen sollen. Und er verspricht uns, eine Assistentin zu schicken, die uns begleiten werde. Nach einer halben Stunde ist immer noch niemand aufgetaucht. Nach einigen weiteren Telefonaten sagt uns die Angestellte, dass die Assistentin beim Mittagessen gewesen sei und dass wir uns noch ein wenig gedulden sollen. Endlich kommt uns dann aus der Türe ein großer, weißhaariger alter Mann mit zwei künstlichen Lederhänden entgegen. Es ist ein Techniker des Museums, der uns eine schnelle Führung durch die Säle gibt. Ein wahrer Wettlauf durch die ältesten Glanzstücke der Kulturgeschichte. Der Pergamonaltar und das Markttor von Milet bieten nach ihrer Rückkehr ein vollkommenes Schauspiel. Selbst an ihrem behelfsmäßigen Aufbewahrungsort verströmen die Statuen des Frieses ihre komplexe Macht und bilden eine Zeitkapsel. Der archaische Zauber der ältesten Götter Griechenlands und Ägyptens umfängt uns umso eindrücklicher, je schneller wir an ihnen vorbeieilen, ohne innehalten zu können. Und mit einem Mal befinden wir uns auf einer großen Straße zwischen hohen Wänden aus blauglasierten Ziegeln mit Löwenfiguren. Und ein weiteres Mal ist die Welt eine andere, die Zeit ist eine andere und hat sich um uns geschlossen. Es ist die Prozessionsstraße von Babylon. Aber der Alte mit den Lederhänden drängt uns weiter, und zwischen dem Durcheinander der Kisten, die aus Moskau geliefert werden, müssen wir das Museum auch schon wieder verlassen. Auf der triumphalen Ruinenstraße unter den Linden erwartet uns die blasse Sonne. Wie sich die Zeit doch zusammenzieht, beinahe wie ein sich kräuselndes Blatt im Feuer. Nun fahren wir in einem weiten Bogen durch West-Berlin. Industriegebiete, eintönige Häuser und ein riesiger See, über den sich der Schatten des Abends neigt, dann die strahlenden Lichter der Großindustrie von Siemensstadt Häuser und Hochhäuser, Straßen und Alleen, bis zum alten Charlottenburg, bis zum Zoo und zur Haltestelle der Hochbahn, die mich auf die andere Seite zurückbringt. Meine Freunde erscheinen nicht beim üblichen Treffpunkt vor dem Weihnachtsmarkt, und so warte ich in Gesellschaft der Bären auf sie. Die Bären sehen, wie ich etwas in mein Notizbuch schreibe. Schreiben sie etwa ein Buch? Schreiben sie auch über uns? Vielleicht schreibe ich über nichts anderes. Ich treffe meine Freunde dann im Berliner Ensemble, wo wir uns gemeinsam ein Theaterstück ansehen wollen. An diesem Abend gibt man Der gute Mensch von Sezuan in einer fabelhaften Inszenierung. Brechts Theater ist mit Sicherheit die auf poetische Weise wahrhaftigste Sache, die Deutschland geblieben ist. Und es ist immer noch so aktuell und gegenwärtig wie zu der Zeit, in der der Autor lebte und wirkte. Wie sehr diese Theaterstücke doch mit ihrer Erde verbunden sind und ihre Wurzeln in sie schlagen, wie weit sie Verzweiflung und expressionistische Verzerrung hinter sich lassen, wie, der eigenen Definition zufolge, episch sie doch tatsächlich sind. Das Individuum ist niemals ungebunden. Es handelt nicht gemäß seinem Verstand, seiner Psychologie, dem Zufall oder seinen eigenen Gefühlen, sondern nur in seinem fatalen Verhältnis zur Welt. Und es kann sich auch nicht verändern, wenn es die Welt nicht verändert. Seine moralische Entschlossenheit ist jedoch nicht verzweifelt, sondern entschieden männlich, voll schmerzlichem Tatendrang. Das ist die Epik der Revolution. Solle es ein anderer Mensch sein oder eine andere Welt? Vielleicht nur andere Götter oder keine? Die Götter von Sezuan in ihren goldenen Lumpen sind sich der Trostlosigkeit bewusst und ziehen sich in den Himmel zurück. Was bleibt in dieser Welt, solange sie sich nicht verändert? Ganz am Ende tritt der Schauspieler in seinen epischen Lumpen hervor und spricht zum ehrenwerten Publikum: Kann es je ein anderes Ende geben, weniger bitter als dieses, das die Gegenwart bestätigt, wenn nicht durch die Veränderung des Menschen? Es ist an einem jeden von uns, es zu suchen. Und es muss ein guter Schluss sein. Es muss ein guter da sein. Muss, muss, muss. Nach unzähligem Hin- und Herfahren ist schließlich der letzte Abend gekommen. Ich habe die verschiedenen Stunden des Tages gesehen, habe miterlebt, wie an einem einzigen Tag die Jahreszeiten einander abwechseln, die Straßen von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen erobert werden, sich Farben, Atmosphären, Gerüche verändern, habe die Gesichter der Arbeiter und der Bürger gesehen. Und schon in so kurzer Zeit beginnen die Gesichter, ihre Eigenarten zu verlieren und zu einem Einerlei der Gewohnheit zu verschmelzen. Schon beginne ich, mich wie in einem Zimmer zu fühlen, die Orte anhand des Geräusches eines Zuges unterscheiden zu können, der über eine Brücke fährt, anhand des Luftraums, den eine Lichtquelle in der Ferne offenbart. Aber wie ein schwarz-weiß gemustertes Windrad einförmig grau erscheint, wenn es sich wirbelnd dreht, so ließ am Ende auch mein ständiges Hin und Her zwischen dem einen und dem anderen Berlin, auch wenn mir die radikalen Unterschiede dabei immer stärker vor Augen geführt wurden, beide Teile in einer einzigen Farbe erscheinen. Die Millionen von Menschen, die auf dieser doppelten, künstlich erzeugten Insel leben wie in einem experimentellen Reservat, führen einem zugleich vor Augen, dass, auch wenn unterschiedliche Lebensbedingungen rasch tiefgreifende Spuren selbst im Antlitz der Menschen hinterlassen können, gewisse grundlegende Eigenschaften dennoch unveränderlich sind, wie das Timbre einer Stimme, das im Laufe der Jahre stets dasselbe bleibt. Alle Probleme prallen hier mit außergewöhnlicher Heftigkeit aufeinander, wegen der den Dingen innewohnenden Wucht vielleicht stärker als an jedem anderen Ort der Welt. Nachdem ich mich von Wilhelm von K. verabschiedet habe, durchquere ich gegen Abend ein letztes Mal das Tor, das die beiden Städte voneinander trennt. Im schummrigen Licht der Lampen streife ich noch einmal durch das riesige Pergamonmuseum, ohne dieser unerschöpflichen Sammlung auf den Grund kommen zu können. Den Fayum-Porträts wohnt der absolute Zauber der Wahrhaftigkeit inne, jenseits von Kunst und Ausdruck, einer Wahrhaftigkeit, die durch den unermesslich langen Lauf der Zeiten und das Fortdauern einer Gleichzeitigkeit zu uns spricht. Augen, die uns leuchtend anblicken, Gedanken, die die unseren sind, die zeitlose Gleichheit der Gefühle. Vergeblich suche ich im Labyrinth der Ausstellungsräume meine Freunde, mit denen ich mich vage hier verabredet hatte. Auch sie suchen mich, doch kreuzen sich im Auf und Ab der Treppen zwischen den attischen und italischen Königinnen und Nilvögeln, den griechischen Göttern und Sklaven, den Pferden der Tang-Dynastie, den Architekturmalereien von Laurana und den Gemälden deutscher Künstler des 19. Jahrhunderts unsere Wege nicht, auch wenn ich immer wieder durch dieselben Säle gehe. Ich verlasse das Museum in der Vermutung, dass sie an unserem üblichen Treffpunkt vor dem Weihnachtsmarkt warten. Es ist kurz nach 9, der Eingang ist verwaist, der Markt hat bereits geschlossen. Die Wachmänner in ihren langen, schweren Wintermänteln mit ihren strengen, bartlosen Gesichtern unter den Schirmmützen lassen die Schranken herunter. Der Platz ist dunkel, kalt und einsam. Während ich warte, vertrete ich mir ein wenig die Beine und notiere die Propagandatexte zum West-Berlin-Problem, die auf großen, am Zaun des Marktes hängenden Plakaten geschrieben stehen, auf den Umschlag des Katalogs der von den Sowjets restituierten Kunstwerke. Nach einer Weile schöpfen die Wachmänner wegen meines müßigen Herumlungerns Verdacht. Einer mit schroffer, harter Miene kommt zu mir und fragt, was das für ein Buch sei, das ich in der Hand habe. »Katalog«, sage ich auf Deutsch zu ihm und zeige es ihm. Als er sieht, dass es sich um ein Kunstbuch handelt und ein sowjetisches noch dazu, wird er sanftmütiger und läuft sogar selbst los, um mir im Dunkeln ein Taxi zu suchen. Auf dem leeren schwarzen Platz ist jedoch kein Freies in Sicht. Schließlich sehe ich, wie der Wachmann auf eines zustürzt, das abbremst und es triumphierend für mich anhält. Die Fahrgäste, die aussteigen, sind meine Freunde, die mich hier abholen wollen. Das Taxi ist ein schwarzer, luxuriöser Opel. Am Steuer sitzt eine ältere Dame, die frühere Eigentümerin des Wagens und vielleicht auch irgendeines Schlosses, die sich ihren Lebensunterhalt nun ohne ersichtliches Bedauern und, wer weiß, vielleicht sogar mit einem gewissen unvorhergesehenen Vergnügen als Fahrerin verdient. Über alte und neue Straßen fahren wir gemeinsam durch die Nacht, kommen beim Schriftstellerverband vorbei, beim Restaurant Budapest, in dem gewissenhafte Angestellte eine alte Polka tanzen, halten vor den Arbeiterwohnblöcken der neuen Modellsiedlung Kleine Andreasstraße mit ihren jämmerlichen kleinen Gärten, um die sich die Bewohner stolz und sorgfältig kümmern, steigen Treppen zu Ateliers hinauf, die wie verlassene Fabrikhallen aussehen, unterhalten uns eilig beim Gehen und befragen uns gegenseitig, was ist von den neuen marxistischen Theoretikern zu halten, was machen die Schriftsteller, was wird aus Berlin werden, diesem gleichgültigen Opfer und unbeteiligten Hauptdarsteller eines Schauspiels fremder Mächte, wie eine Stadt, deren Himmel von den hohen Flugbahnen der Bomben durchzogen wird, mit denen zwei feindliche Heere einander beschießen, die vor ihren Toren ihre Lager aufgeschlagen haben, eine Stadt, in der die Menschen nachts selbst in ihren verborgensten Zimmern nicht sicher schlafen können und dennoch leben und sich an diesen Lärm gewöhnen? Was verbirgt sich im unzugänglichen Herzen der Bürokratie, jener weisen Verwalterin der Absurdität, jener aufmerksamen Ordnerin und Schutzherrin der Teilung, jener rationalen Hüterin des Wahnsinns? Und wie mag diese provisorische Geschichte der Leere und des Zerbrechens der Menschen ausgehen? Diese dunklen Trümmerstraßen um das Brandenburger Tor herum, wo wir gegen 3 Uhr nachts ankommen, waren einst das Zentrum der Berliner Opulenz, Politik und Eleganz. Nun lässt sich nicht einmal mehr ihre Gestalt erahnen. Im Niemandsland hinter Stacheldraht leuchten schwarz und verschwommen die Überreste des Führerbunkers. Dieses andere verfallene Haus auf der linken Seite mit durchbrochenen und herabbröckelnden Mauern, dieser Haufen aus Ziegeln und Staub, war einmal, wie man mir sagt, das prächtige Haus von Göring. Neugierig betrete ich es durch ein Loch in der Mauer, wobei ich mich bemühe, nicht über die Balken und den Schutt zu stolpern, und stehe in der dreckigen Finsternis dessen, was von diesem Hort der Macht und dieser eitlen Größe übrig geblieben ist. Meine Freunde und ihre Frauen warten im Automobil auf mich. Da ich nun endlich allein bin und die Damen mich nicht sehen können, nutze ich, ohne groß darüber nachzudenken, die Abgeschiedenheit des Augenblicks, um im Dunkeln gegen die Mauer zu pinkeln. Ich tat das ganz automatisch, ohne jeglichen Hintergedanken. Aber noch im selben Moment wurde mir klar, dass Charlie Chaplin als Charlot mit seiner unvermeidlichen poetischen Intuition sicherlich genau das Gleiche mit voller Absicht getan hätte. Es war nicht mehr ich in dieser Dunkelheit, sondern Charlot, der am Ende des Films, am Ende der Geschichte, vollkommen frei im Zimmer des Diktators, des Führers der Sklaverei, des Führers der anderen Welt angekommen war. Ja, es gab also ein Ende. Jenes von Brecht, jenes von Chaplin. Und dieses Ende war es, das sich von ganz allein in meiner spontanen Geste manifestierte. Und es war ein gutes Ende, denn es war möglich. Alles war zu Ende, doch konnte aus dieser Leere eine neue Zeit entstehen. Und auf der Welt, die bereits eine andere war, gab es noch Hoffnung. Nachdem wir wieder am Brandenburger Tor, an den Kanonen der Panzer des Denkmals für die Rote Armee, an der schwarzen Ebene des Tiergartens vorbeigefahren waren und ich im Fass von volle Pulle auf der Schaukel vor der Bar einen letzten Kaffee getrunken hatte, kehrte ich in mein kuschelweiches Bett zurück und schlief die wenigen Stunden, die mich vom Morgengrauen und der Abreise trennten, eingehüllt in ein vages Gefühl der Hoffnung und der Freundschaft. Als der Wecker mich schlagartig aus den letzten Daunen Berlins scheuchte, aus dieser sanften, angenehmen Wärme mütterlicher Hausvögel, aus diesem Nest aus Kissen und Decken, weibliche Belohnung für Heroen, und das graue Licht des frühen Morgens durch die durchsichtigen Vorhänge zu dringen begann, versuchte ich, einen Traum festzuhalten, in den ich wie in ein endloses Knäuel verwickelt war. Denn mir schien, als müsste dieses Knäuel vollständig entwirrt werden, um an einen wichtigen, geheimen Punkt zu gelangen, der sich immer weiter von mir entfernte. Zuerst stand ich in meinem Zimmer und hatte als Erster vor allen anderen erfahren, dass es in Spanien bald eine große Reform geben würde. Jeder, der beweisen konnte, dass er in direkter Linie von der Königsfamilie abstammte, insgesamt nicht mehr als etwa 1000 Personen, sollte 1 Million Goldtaler bekommen und eine diesem immensen Reichtum entsprechende Machtposition. Die anderen sollten Geld und Macht entsprechend des Alters ihres Stammbaumes erhalten. Im Traum sagte ich zu einer Freundin, lass dich sofort in Spanien einbürgern. Du hast doch so viele Vorfahren und liebst das Risiko. Aber pass auf, anscheinend sind Juden und Dichter, vielleicht mit ein paar Ausnahmen, von diesem Spiel ausgeschlossen. Dann verschwand Spanien und ich war von allen Seiten von einer endlosen Tierherde umschlossen. Ich spürte die Wärme ihrer Körper, die mich umgaben und mir den Weg versperrten. Und ich ging nicht so sehr, sondern schwamm vielmehr durch diese wimmelnde Masse. Ich befand mich in einem großen grünen Tal, das von hohen Bergen umgeben war. Eine endlose Wiese mit weichem Gras, überall gleich. Die Wiese war vollständig von der Herde bedeckt. Millionen Schafe, alle gleich, alle von derselben Farbe, alle weideten sie sanftmütig, ihre Mäuler zu Boden gerichtet, die gleichen runden, wollenen Rücken, die gleiche beharrliche Geduld bei der Nahrungsaufnahme. Wohin ich mich auch wendete, zeigte sich mir das gleiche Bild, die gleichen langsamen Bewegungen dieser friedlichen Tiere, wie ein Getreidefeld, das sanft von einem Windhauch gekräuselt wird. Und auch wenn nichts darauf hinwies, wusste ich dennoch mit der irrationalen Gewissheit der Träume, dass es sich um 2 Herden handelte, die auf unsichtbare Weise getrennt und geteilt waren und sich nicht vermischen konnten. Ich schwamm also durch diese dicht stehenden Rücken und Flanken und fand schließlich gesichtslose Schäfer, die mitten auf der Wiese im Schatten eines Baumes saßen. An ihren Hälsen hingen, mit Schnüren befestigt, Rohrflöten. Aber es waren keine Rohrflöten, sondern glänzende Trompeten. In ihren Händen hielten sie Hirtenstäbe, aber es waren keine Hirtenstäbe, sondern seltsam geformte Eisenstangen. Hin und wieder blies einer von ihnen in seine Trompete, und dann liefen die Hunde los, um die beiden Herden auf eine mir unverständliche, aber strikte und eiserne Art und Weise getrennt zu halten. Und diese aufmerksamen Wächter waren keine Hunde, sondern Bären und Wölfe, die einander stumm raubtierhafte Blicke zuwarfen und mehr damit beschäftigt wirkten, sich gegenseitig im Auge zu behalten, als die blökenden Schäfchen zu bewachen. Ich fragte die Schäfer, weshalb sich ihre Wölfe und Bären so abmühten, wodurch die Herde so regungslos und zahm sei, und weshalb es überhaupt zwei Herden gebe, wodurch die Schafe alle identisch seien. Ein alter Mann zeigte mir unter dem Fell eines Schafes ein Zeichen und erklärte mir, dass dies das Zeichen der einen Herde sei. Dann tat er das Gleiche bei einem Schaf der anderen Herde, wobei er mir erläuterte, dass die beiden unterschiedlichen Zeichen die verschiedenen Besitzer anzeigten. Ich tat mich jedoch äußerst schwer, bei den beiden Zeichen einen Unterschied zu erkennen. Sie waren identisch. Und auch bei den anderen Schafen, die ich nach und nach untersuchte, waren sie identisch. Dieses Zeichen hatte etwas Dunkles und Abstoßendes, aber ich konnte mich nicht erinnern, was genau es darstellte. Ich wies die Schäfer darauf hin, dass die beiden Zeichen identisch seien und bestand darauf zu erfahren, weshalb die Herden denn dann getrennt seien. Listig antworteten sie, dass der Boden uneinheitlich sei, aber ich zeigte ihnen, dass das Gras überall das gleiche war. Dann sagten sie, die Herden müssten unterschieden werden, weil es zu viele Schafe gäbe und diese die Wölfe und Bären überrennen würden, wenn sie alle vereint wären. Als ich erwiderte, dass ich einer so nichtigen und unwahrscheinlichen Begründung nicht glauben könne und dass sie mich täuschen wollten, sagten sie schließlich, wir kennen den Grund nicht. Aber es sind zwei Herden. Das ist der Befehl des Kaisers. Es war ein heiterer Morgen. Still grasten die Schafe. Die Luft war erfüllt von ländlichem Frieden. Die Sonne stieg hinter den Bergrücken empor. Doch lag das Tal so regungslos und still, dass mir eng ums Herz wurde. Ich glaubte, den Schäfern weitere Fragen stellen zu müssen, aber diese waren nicht mehr um mich. Und plötzlich hörte ich ihre Trompeten in weiter Ferne, wie wilde Hufschläge von Pferden. Das Zimmermädchen klopfte an meine Tür und brachte mir Kaffee. Nach Tempelhof benötigen wir nur wenige Minuten durch die bereits bevölkerten Straßen des Zentrums von Berlin, vorbei an den neuen Häusern aus Metall und Glas, den Trümmern, den überfüllten Bürgersteigen, in der prickelnden Luft des beginnenden Tages. Der Flughafen wimmelt vor Reisenden, Flugzeuge fliegen in alle möglichen Richtungen, nach Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, weiß Gott wohin. Beim Abdrehen des Flugzeugs wirbeln die letzten Häuser Berlins unter uns mit ihren roten Dächern wie eine Weihnachtskrippe, Seen glitzern zwischen den Bäumen der Parks, Automobile fahren wie Ameisenstraßen auf den Autobahnen. Und schon verdecken Wolken und Nebel das Land und den unsichtbaren Raum Ostdeutschlands. Wir fliegen durch diesen dichten, geheimnisvollen Dunst auf wer weiß welchen genau vorgeschriebenen Bahnen, über wer weiß welche Städte und Landstriche hinweg, bis wir schließlich hinter den gestaltlosen Grenzen auf der anderen Seite landen. Wir sind in Frankfurt. Hier muss ich in ein anderes Flugzeug umsteigen und 2 Stunden warten, um nach Italien zurückzureisen. Es scheint der Hauptflughafen Deutschlands zu sein, an dem sich alle Fluglinien kreuzen. Ich begebe mich in die moderne und trostlose Wartehalle. Mit den wenigen D-Mark, die ich noch habe, kann ich mir lediglich ein kleines Taschenmesser kaufen, mit einer farbigen Darstellung Frankfurts samt Brücke und Fluss auf dem Palmutgriff. Diese schimmernde, typisierte Abbildung mit ihrem gotischen Schriftzug am Himmel ist das letzte Bild Deutschlands für mich. Automobile fahren über die Brücke, Kirchtürme ragen spitz in die Höhe, Schornsteine rauchen, grüne Bäume spiegeln sich im heimeligen Nass. Ich lasse dieses Land hinter mir, das in der Mitte Europas anstelle eines Herzens liegt und das auf mich wie ein Herz wirkt, das von dunklen Empfindungen erfüllt, unter seinem Brustpanzer verborgen, hartnäckig im Rhythmus seiner Maschinen schlägt, mit seinen beiden Herzkammern, der rechten und der linken, die einander nicht abwechseln und einander nicht kennen. Seine Herzklappen funktionieren perfekt, der Herzschlag ist regelmäßig und fest. Alles ist an seinem Platz, alles wurde auf wundersame Weise wieder aufgebaut, Fabriken und Kathedralen, Flüchtlingslager und Glaspaläste, Autobahnen, Lichter, Reichtum, schattige Wälder und heitere Felder, glänzende Macht und graue Tugendhaftigkeit, eingehegte Gemütlichkeit und greller Luxus, Geschichte, Mythen, Arbeit, alles liegt in diesem Herzen verschlossen. Und dennoch fühlt man, dass dort irgendetwas fehlt oder sich verbirgt oder gespalten, geteilt ist, gesichtslos, öde. Und dass sich unter dem mechanischen, geordneten Schlagen dieses großen Muskels ein finsteres Schweigen befindet, eine hohle Stille aus Fragen und Erschütterung. Dieses Herz, dieses kräftige Herz, dieses geheimnisvolle Herz ist ein leeres Herz. Die Motoren dröhnen, wir durchstoßen die Wolkendecke und fliegen zwischen zwei Sphären dahin, die unten wie verschneit, die hoch über uns dünn, mit Andeutungen sanfter Durchsichtigkeit. Ehe man sich's versieht, befinden wir uns über den Alpen. Zwischen den Wolken tauchen links von uns im doppelten, verschwommenen, glänzenden Regenbogen der gelb-schwarzen Propeller Bodensee und Rhein auf. Vor uns liegt farblos, von fahlen Nebelstreifen bedeckt, der Zürichsee als Grenze zur welligen Ebene Deutschlands. Unmittelbar dahinter erheben sich schneeweiß die Berge. Hier tauchen wir wieder in die Wolken und ins Grau, unter uns der beinahe verblasste Schatten der Stadt Zürich und der gespenstischen, schneebedeckten Bergflanken. Dann wird der Himmel über uns auf einen Schlag leuchtend blau. Eine wunderschöne Kuppel aus himmlischem Licht spannt sich über die prallen Wolkenberge, die die Erde bedecken. Wir tanzen im Wind. Das Flugzeug wird von gewaltigen Kräften umhergeschleudert, die es nach oben ziehen und nach unten drücken. Unter dem klaren Himmel leuchten die Wolken in der Sonne, dazwischen blaue Inseln am Horizont, wie ein luftiges Meer. Und tatsächlich ist es das Meer. Ich erkenne seine Formen, die Biegungen der Küstenlinie. Ganz Ligurien liegt vor uns. Von Portofino bis nach La Spezia, dunkel, felsig, hoch über dem Meer, zerfurcht und jugendfrisch, wie es sich zu dem schlängelnden, durchgängigen, wellenumtosten Rand hinstreckt und über ihn hinauslehnt. Elba wird von einem starken Wind umweht, der das Tyrrhenische Meer aufwühlt und die Wolken vor sich hertreibt wie Herden, die sich in Tälern verirrt haben. Dann weiß und blau und Sonne. Schwankend fliegen wir in einer stürmischen, klaren Himmelsbläue auf die Küste mit den doppelten Schaumrändern zu, grün und rosa in der Sonne, über eine hügelige Abfolge von Landzungen, über die geschwungene Maremma hinweg, in einen Himmel, der nach Süden zu, Richtung Rom, immer finsterer wird. Rechts von uns versinkt die Sonne in einem orangen, gelben, violetten, durchscheinenden, strahlenden Abendrot. Umgeben von weit entfernten Schichten aus Wolkenlandschaften, grünen Meeresspiegelungen, jäher gleißender Kälte und roten Meteoren. Aber wir lassen den Sonnenuntergang hinter uns zurück. Wir fliegen dem schwarzen Süden entgegen.
Das also die letzte Folge aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958, gelesen von Thomas Sarbacher, geschrieben von Carlo Levi. Die ungekürzte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek, das Buch zum Nachlesen bei CH Beck erschienen. Und Montag gibt es dann was Neues hier in Am Morgen vorgelesen, eine Lesung aus dem Roman 18. Stock von Sarah Gmur, gelesen von Nina Reitmeier.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Der neue Bundeskanzler Merz hat seine Antrittsbesuche in Brüssel begonnen. Er traf zunächst mit EU-Ratspräsident Costa zusammen. Später sind Gespräche unter anderem mit EU-Kommissionschefin von der Leyen und NATO-Generalsekretär Rutte geplant. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Friedrich Merz hat die Europapolitik zu einem Schwerpunkt seiner Kanzlerschaft erklärt. Bei seinem ersten Besuch in Brüssel seit der Amtsübernahme wird er das Bekenntnis zur engen Zusammenarbeit in EU und NATO bekräftigen. Denn nach Ansicht des Bundeskanzlers lassen sich wichtige Vorhaben nur gemeinsam mit den Partnern umsetzen. Merz will Europas Verteidigungsfähigkeit stärken, Bürokratie abbauen und ein so wörtlich besseres Gleichgewicht zwischen Klimaschutz und Industriepolitik herstellen, sowie irreguläre Migration drastisch einschränken.
Papst Leo der 14. zelebriert am Vormittag seine erste Messe. In der Sixtinischen Kapelle kommt er mit den Kardinälen zusammen, die ihn gestern zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt